Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Recruiting Basics. Einfach, klar, praxisnah. Und vielen Dank, dass du gerade zuhörst. Wir freuen uns sehr darüber. Mein Name ist Stefan Berndt und ich bin Experte für Personalmanagement und Führung.
Und mein Name ist Arthur Reich und ich brenne für Talent Acquisition und Recruiting.
Hallo zusammen zu einer neuen Interviewfolge hier beim Recruiting Basics Podcast. Heute mit meinem besten Freund, den ich im Juni kennengelernt habe, dem Tim, live gesehen in München auf der Talent Pro. Ich freue mich, dass du da bist. Hallo Tim, hallo Stefan.
Hallo zusammen.
Moinsen, hi Tim, hi Arthur.
Ich hatte große Freude mit dir zusammen auf der Talent Pro, mit euch dreien beiden am Ende des Tages. Und ich freue mich umso mehr, dass du heute da bist, weil was ich von dir weiß, Tim, ist, dass du das Thema Basics schon eine ganze Weile vor dir herträgst. Das ist auch nichts Neues. Das Traurige an Basics ist, dass die heute noch genauso relevant sind wie damals, als du damit angefangen hast. Und daher vielleicht einfach mal eine offene Frage. Wie kamst du zu den Basics, Tim?
Eine gute Frage. Und du hast vollkommen recht, das Thema begleitet mich schon ein, zwei Tage, seitdem ich im Business bin. Ich bin jetzt seit 16 Jahren ungefähr dabei und hatte so mehrere Erweckungsmomente, würde ich sagen. Also man wacht ja nicht einfach auf morgens und sagt, oh cool, ich finde Basisarbeit toll, ich finde Grundlagenarbeit toll. Als ich sehr, sehr jung und sehr, sehr unerfahren im Recruiting eingestiegen bin, bei meinem ersten größeren Arbeitgeber, müsste so 2008, 2009 gewesen sein, hatte ich das ganz, ganz große Glück, eine Eignungsdiagnostik oder damals Interview für Schulung gemacht zu bekommen von Professor Dr. Kersting. Geneigte Hörer und Hörerinnen werden den Namen sicherlich kennen, einer der großen Koryphäen im Bereich Eignungsdiagnostik, damals aber unter anderem für das Thema bei Kienbaum verantwortlich. Und er hat damals zwei Tage mit uns wirklich die Grundlagen dessen, die heutzutage immer noch so trainiert werden, durchgenommen. Und für mich war das ein Moment, wo ich gemerkt habe, krass, das ist ja richtiges Handwerk. Das kann man lernen, aber das muss man auch lernen, weil man intuitiv viel falsch machen kann. Und das war für mich einer der ersten Momente, wo ich angefangen habe, mich sehr, sehr tief mit der Thematik zu beschäftigen. Da ich kein Psychologe bin, war das für mich sehr, sehr viel Neuland, aber auch total nachvollziehbar, wie es rübergebracht wurde.
Du warst, glaube ich, Statistiker, oder was? Habe ich das richtig im Kopf? Hilf mir mal kurz aus. Was hast du nochmal gelernt, in Anführungszeichen?
Ich habe ein Studium, das nannte sich damals empirische Sozialwissenschaft oder Sozialforschung. Das ist ein statistisches Studium mit Fokus auf empirische Forschung, also Fragebogendesign, Fragebogenanalyse und so weiter und so fort. Wahrscheinlich würde man es heute Data Science nennen, aber so cool waren wir damals nicht.
Naja, dafür kannst du heute so cool sein. Das klingt nach einem spannenden Einstieg, weil ich glaube auch, dass du viel von deinem Wissen tatsächlich hast anwenden können, aber aus einer ganz anderen Brille heraus. Warum war das so augenöffnend für dich?
Ich finde es immer gut, etwas zu lernen, wo man merkt, man liegt falsch. Also, weil das zeigt einem ja erstmal, ach krass, man hat wirklich was gelernt. Wenn man nur die ganze Zeit bestätigt bekommt, was man alles toll macht, dann denke ich mir, hätte ich mir auch sparen können. Und das fand ich damals einfach extrem hilfreich. Das hat, glaube ich, auch was mit Mindset zu tun. Also wie offen gehe ich in sowas rein? Wie lernwillig bin ich in so einem Moment? Und Dinge zu durchdenken, die man sonst intuitiv gemacht hat, wie man stellt eine Frage, kriegt eine Antwort und man interpretiert sie ja irgendwie. Man kann ja gar nicht anders. Ne? Dann aber plötzlich zu überlegen, okay, ich hätte mir vorher Gedanken machen müssen, was wären richtige und falsche oder unterschiedlich ausgeprägte Antworten. Und was sind sowas wie Verhaltensanker und so weiter und so fort, das alles mal runterzubrechen, das war schon extrem spannend, muss ich sagen.
Das war tatsächlich auch einer der Momente für mich, wo es Klick gemacht hat. Ich bin ja eingestiegen als Headhunter und habe wirklich unzählige Interviews begleitet. Meine Aufgabe als Headhunter war ja nie die Eignungsdiagnostik, sondern am meisten fühlst du an, wie ist die Motivation zur Rolle, zum Unternehmen, und dann verkaufst du die Realität so gut es geht an den Kunden. Also ohne zu lügen, einfach, das motiviert diesen Menschen. Nein, ich nicht, Tim. und als ich dann ins Unternehmen kam, in ein Konzernstruktur und feststellte, dass es vor allem sehr stark darum geht, wie der Mensch dann auch langfristig ins Unternehmen reinpasst, auch zur Rolle. Und mir irgendjemand genau das sagte, was du jetzt meintest, nämlich überlegt dir auch die Antworten zu deinen Fragen, hat es bei mir irgendwie Klick gemacht, dass man vorher irgendwie irgendwas gemacht hat, es mal auf den Punkt zu bringen. Und plötzlich hatte man Hand und Fuß und es gab echtes Handwerk dahinter. Und das war super, super spannend zu erfahren. Einfach mal krass gesagt, dass man 4, 5 Jahre eigentlich alles falsch gemacht hat und auch keinen gesehen hat, der es richtig gemacht hat. Das war für mich dann so die Erkenntnis Nummer 1. Man sieht viele Firmen von innen. Und ich hatte nicht einen Kunden, der sich über sowas Gedanken hat. Das war für mich eigentlich dann retroperspektiv extrem schockierend.
Das glaube ich. Für mich als Statistiker war es natürlich irgendwie auch spannend zu sehen, dass es da eben auch richtige datenbasierte Grundlagen für gibt. Von der prognostischen Validität bis so Grundlagen von Testdesign, Objektivität, Validität, Reliabilität und so weiter und so fort. Das sind Dinge, die dann auch natürlich einen gewissen Zusammenhang mit meinem Studium wiederum haben, wo ich mich dann abgeholt auch gefühlt habe.
Das glaube ich. Und bei mir kam die Erkenntnis mit den vielen Wissenschaftlern, die ich damals eingestellt habe und die auch alle weiterhin in der Forschung wissenschaftlich arbeiten, dass es eigentlich genau das ist, was man ja tagtäglich tut, um ein Ergebnis, was man haben will, auch richtig zu prüfen. Aber in der Personalauswahl tut man es plötzlich nicht mehr. Und das war so erdrückend logisch, dass ich sagen musste, das ist der richtige Weg. Das kann gar nicht anders sein, weil wie oft schätzt man Menschen ein, weil sie ein rotes Shirt tragen aus Versehen und denkt sich, rot mag ich gar nicht so gern. Und das auf eine strukturierte Basis zu setzen, das ist ein absoluter Basic. Und das muss man das studiert haben? Ich glaube persönlich nicht. Man sollte sich als RecruiterIn und HRlerIn in der Personalauswahl damit beschäftigt haben, was es heißt und auch warum es wichtig ist und dann so gut es geht vor sich herzutragen. Es gibt andere, die das intensiv studiert haben können. Und trotzdem gibt es vieles, was man richtig machen kann, ohne es in aller Tiefe gelernt zu haben.
Tim, was glaubst denn du, warum ist der Gap, die Lücke zwischen dem, was wir in der Wissenschaft alles schon wissen und dem, was in der Praxis davon praxisnah umgesetzt wird, warum ist diese Lücke so frappierend groß? Also zumindest aus dem, was wir jetzt auch aus diesem Basics-Podcast mitnehmen, scheint es ja so zu sein, dass wir ganz, ganz viele Dinge wissen. Ich referenziere auf die Episode auch mit dem Jo Dirks, ne? Also der hat von irgendwelchen Studien in den 80ern, Arthur, glaube ich, gesprochen, ne? Und warum, jetzt sind wir 2024, EM-Finale in Berlin ist gerade rum und wir sprechen immer noch über den Mist. Warum ist denn das so?
Ich finde es schön, dass du das EM-Finale doch noch eingebaut hast.
Gut, ne?
Es gibt viele Gründe. Einer der Gründe ist ein struktureller Grund, der bei uns im HR-Bereich vorliegt. HR hat sich krass gewandelt. Das heißt, wir sind in einer Phase, wo sich HR sehr stark professionalisiert hat, wo es auch immer arbeitsteiliger wird, aber dementsprechend noch nicht viele Grundlagen da sind. Es gibt immer noch genug Unternehmen, wo HR nebenbei gemacht wird. Und dann sind wir ja hier, vieles, was wir gerade sprechen, ist ja auch noch eine Unterart von HR. Das ist Recruiting, das ist Talent Acquisition. Dann gibt es genug Unternehmen, die haben niemanden, der sich primär darum kümmert, sondern der sich eigentlich um allgemein HR kümmert, der Personalreferent, Referentin ist und sich mit Arbeitsrecht auseinandersetzen muss, der ganz, ganz viele Themen verstehen muss. Da ist es dann schwierig, mit den Sachen zu konkurrieren, wenn es auf der einen Seite eine rechtliche Notwendigkeit gibt, dann muss ich mich immer darauf fokussieren, im Vergleich zu Dinge, die vielleicht ein anderes Mindset und andere Themen abdecken. Und ich glaube, das ist so gerade eine Phase, wo sich viel entwickelt, wo viel junges Publikum nachkommt. Aber der Weg ist noch bei weitem nicht gegangen, weil die Leute, die versuchen aufzuklären, ob ein Jo Dirks, ein Harald Ackerschott, meine Wenigkeit, ihr selber auch, das dauert eben auch. Und wir sind vielleicht auch nicht überall so präsent, um diese Menschen auch überall abzuholen. Wir sind sehr stark in gewissen Zirkeln, in gewissen Bubbles unterwegs von Leuten, die schon eh progressiver sind. Aber wann wart ihr das letzte Mal bei einem Workshop dabei, wo ihr mit Leuten gesprochen habt, die vielleicht gar keine HRler sind? Wo HR-Arbeit nebenbei von der Vorstandsassistentin, sage ich jetzt ganz bewusst, gemacht wird. Oder wo es eh nur die Personalreferenten, Referentin gibt möglicherweise. Es ist seltener. Das ist auch, muss man vielleicht auch ein bisschen uns selber hinterfragen. Und ein dritter Punkt noch. Das Thema Standards. Wir haben keinerlei Standards im Recruiting, die flächendeckend gelten. Es gibt immer wieder einzelne Ideen, die, wenn man es mal kritisch betrachtet, ein bisschen zu sehr aus dem Elfenbeinturm kommen, weil sie zwar alle richtig sind, aber nicht so formuliert sind, dass Leute, die nicht das gleiche Know-how haben und die gleiche Ausbildung haben, es gut verstehen können. Die DIN 33430 beispielsweise ist inhaltlich sehr, 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 sehr gut. Aber ist die so aufbereitet, dass ich sie zumuten würde, jemandem, der nebenbei ein bisschen Recruiting gemacht, das alles durchzulesen mit 3, 4 Kommentierungen, die es noch dazu gibt? Nee, nicht mal ansatzweise.
Da bringst du einen super relevanten Punkt zum Vorschein aus meiner Sicht. Also gerade der letzte Punkt, dass viele, ich nenne es jetzt mal Konzepte, entweder so hochglanzpoliert sind, dass sie irgendwie immer richtig klingen, es aber gar nicht sind, oder so komplex sind, dass man nicht weiß, wo fange ich eigentlich an. Und das ist für mich irgendwie Worst-Case-Szenario. Also das, was da draußen zum Recruiting ist und was leicht klingt, ist totaler Humbug. Fasst das jetzt mal plakativ zusammen. Und alles, was relevant und richtig ist, ist so kompliziert, dass wenn du keine Ahnung davon hast, du dann sagst, ja, mag ja sein, aber wo zur Hölle soll ich eigentlich anfangen? Und der Elfenbeinturm trifft es da richtig gut auf den Punkt. Und ich kann ein Stück weit nicht nachvollziehen, warum es nicht mehr Menschen gibt, die Eignungsdiagnostik sexy versuchen zu machen, weil das einfach so richtig ist. Weil die Menschen, die es eigentlich wirklich umsetzen, das ist das, was du gesagt hast, Tim, sind noch nicht mal HRler, die HR nebenbei machen, sondern eigentlich die Fachbereiche, die noch weiter weg sind vom Thema, die brauchten eigentlich das Wissen, weil die haben ja in sich drin die intrinsische Motivation, den oder die Beste für eine Rolle zu finden fürs Team, was sie führen und haben. Und die haben davon wirklich noch weniger gehört. Und das ist wirklich noch ein Weg. Egal wie basal man das aufstellt, egal wie viel Basics wir hier rausstrahlen. Was würdest du vielleicht für die HörerInnen da draußen jetzt zu deinem ersten Aha-Moment, was würdest du denen mitgeben, was die morgen anders machen sollen, gerade diejenigen, die noch nie was davon gehört haben, lass uns mal auf die fokussieren, damit deren Personalauswahl, ich sag einfach mal, besser wird?
Sucht euch einen Experten oder eine Expertin und fragt um Rat. Man stirbt nicht davon, wenn man einfach mal mit Menschen spricht, die mehr Ahnung haben. Man stirbt auch nicht davon, sich einzugestehen, dass es Menschen gibt, die mehr Ahnung haben. Und dann kann man doch mal fragen, ob man mal ein Sparring kriegt, ob man die mal einlädt als Trainer, ob man auf irgendeine Schulung oder Weiterbildung geht. Ich merke schon, dass je praxisorientierter sowas ist, desto mehr Leute holt man damit ab. Das ist einfacher, als eine DIN durchzulesen. Der Begriff DIN ist ja an sich schon etwas, was nicht unbedingt attraktiv wird und nicht für einen Lesegenuss steht. Das wäre für mich so eine Grundlage, die man einfach machen kann. Wenn man ein bisschen größer in der Struktur ist, würde ich vor allen Dingen drüber nachdenken, insbesondere die Leute zu schulen, die gerade frisch reinkommen. Je frischer man noch ist, je unbedarfter man ist, desto mehr saugt man so etwas auf. Was im Umkehrschluss auch heißt, wenn ich Leute sehr, sehr lange mit etwas Falschem großziehe, mit falschen Grundlagen sozialisiere, dann ist es umso schwieriger, gewisse Verhaltensweisen da wieder rauszukriegen.
Eine Nachfrage in der Richtung, was würdest du empfehlen, wenn auch das Thema Budget einfach nicht vorhanden ist? Also wo soll man anfangen zu gucken? Ich weiß, dass man, aber da wären wir wieder beim Thema Bubble. Ja, also man muss ja die Leute auch kennen. Irgendeine Richtung, wo man mal anfangen kann hinzugucken, und da ist es grundsätzlich nicht verkehrt. Weil kostet nichts.
Der Podcast hier ist, glaube ich, einer der ersten Dinge, die man sich anschauen kann. Dann kann ich ein bisschen Eigenwerbung machen mit dem HR Data Dudes Podcast, bei dem es um datenbasierte Arbeit geht aus den verschiedensten Facetten im HR-Bereich. Also nicht nur Eignungsdiagnostik, sondern auch, wie kann ich meine Kennzahlen vernünftig pflegen? Woher kriege ich überhaupt die ganzen Daten? Eine eigene KMU-Folge auch gemacht, genauso. Und dir ein paar Leute raussuchen auf LinkedIn, auf YouTube oder wo auch immer man sich rumtreibt, denen man folgt. Und da kann man sich zum Beispiel auch an den Gästen und Gästinnen von den Podcasts hier auch empfehlen. Weil bisher habe ich noch niemanden hier gesehen, wo ich sagen würde, oh Gott, bitte nicht folgen. Denn die gibt's leider auch, aber die sind bisher noch nicht Gast und Gästin in diesem Podcast gewesen. Und hoffentlich auch nicht.
Also erstmal 100 Punkte, uns zu erwähnen. Bin ich ganz stolz auf dich. Wir können hier jetzt auch aufhören. Danke für deine Zeit.
Was wollen wir mit euch?
Haben wir gut vorher eingenordet, die Nummer, der Tim ist da bestechlich. Das war schon, das war relativ.
Ja, das Kontonummer kennt ihr.
Das klang jetzt nach deinem ersten Meilenstein. 2008, 2009. Was hat dich weiter auf dem Weg zu den Basics geführt oder beziehungsweise wie hat es dich weiter begleitet?
Ich hatte das Glück, bei meinem ersten Arbeitgeber eine sehr, sehr progressive Recruiting-Chefin zu haben. Mittlerweile Vorstand in einem großen Konzern auch. Also die hat wirklich ihren Weg sehr, sehr gut gewählt. Und die hat eine weitere Sache in meinen Kopf verpflanzt, die ich mega gut fand. Und zwar orientier dich an Bereichen, die weiter sind als man selber. Bei uns war es sehr, sehr stark, dass wir uns an unserem Marketingbereich orientiert haben. Also am E-Commerce, am Customer Relationship Management und so weiter und so fort. Und haben da auch abgeleitet, wie wir beispielsweise das Thema Candidate Experience, Candidate Satisfaction und so weiter angehen. Wir waren eins der frühesten Unternehmen, die ich zumindest kenne, die auch wirklich mit eigenen Modellen in dem Bereich gearbeitet hat. Den Net Promoter Score früh genutzt haben, schon 2009 oder so, um Kandidatenzufriedenheit zu messen, an diversesten Touchpoints, online, offline und so weiter und so fort. Und das war für mich halt auch so ein Punkt. Es gibt Bereiche, die ähnliche Herausforderungen haben oder hatten, die aber einfach schon Lösungen dafür haben. Also beschäftige dich mit diesen Bereichen. Davon wirst du nicht 100% übernehmen können, aber vielleicht 90%, und diese 10% musst du noch adjustieren. Und ich glaube, das kann einem sehr, sehr viel weiterhelfen, weil plötzlich ist dieses Problem nicht mehr komplett unlösbar, sondern du musst nur noch 10% gehen. Das macht es viel, viel angenehmer. Und nebenbei verstehst du das Business auch besser. Und das war bei mir zum Beispiel die Inspiration für mein erstes Buch. Ich habe ein erstes Buch über Candidate Experience geschrieben, wo ich mich auch mit der Theorie, mit der Journey auseinandergesetzt habe, mittlerweile auch bis auf Wikipedia geschafft hat, mein Modell. Und das war schon etwas, wo wir ganz, ganz viel einfach auch übernommen haben und gemeinsam mit Marketing, mit E-Commerce und so weiter auch erarbeitet haben. Und das war für mich immer wieder auch in den späteren Stationen wichtig. Sprich mit diesen Bereichen, versteh, was die machen. Frag nach sowas wie Google Analytics Zugang, wenn die sowas haben, und schilder denen deine Probleme und arbeite mit denen zusammen.
Magst du uns vielleicht ein bisschen näher ranlassen zum, also wie war genau der Weg vom Marketing zur Candidate Experience? Also das würde mich jetzt.
Wir hatten bei uns mein erster Arbeitgeber war Vodafone. Und Vodafone hatte einen riesigen Marketingbereich. Einmal aufgeteilt in B2B und B2C. Und das B2C heißt eben Konsumgüter oder Customer-Bereich, also der Privatkundenbereich. Und die haben bei sich in den Jahren angefangen, sehr, sehr stark das Thema der Customer Journey zu messen. Haben also verschiedene Modelle gemacht, haben Befragungen durchgeführt und so weiter. Und wir waren in dem Moment einfach diejenigen, die gesagt haben, okay, lass uns bitte mit reingehen in diese Meetings, lass bitte verstehen und Ableitungen treffen, wie können wir das eigentlich für uns selber nutzen. Weil am Ende des Tages ist ein Bewerber in gewissen Teilen auch ein Kunde. Und wir können genauso auf das aufbauen, was ein Unternehmen im Kundenbereich macht, wenn sie es gut machen, wenn sie viel mit Daten arbeiten, wenn sie das valide machen, können wir genauso übernehmen mit dem, was wir mit Bewerbern machen. Also haben wir angefangen, nach dem sogenannten Net Promoter Score die Zufriedenheit oder Weiterempfehlungsbereitschaft unserer Bewerbenden zu messen. Das haben wir online gemacht, mit Pop-ups, mit Benachrichtigungen, die wir rausgeschickt haben. Das haben wir nach Events gemacht, dass wir denen so einen Code gegeben haben, wo sie das kurz online nochmal angeben konnten. Und das ist jetzt 15 Jahre her. Ne? Wir müssen immer wieder bedenken, ich rede nicht über etwas, was aktuell ist, auch wenn die meisten Unternehmen diese Basics heutzutage noch nicht drauf haben. Ich kenne kaum Unternehmen, die flächendeckend Bewerberbefragungen machen heutzutage. Und das haben wir vor 15 Jahren schon gemacht. Und die Erkenntnis daraus war natürlich grandios, weil man gesehen hat, was läuft gut und was läuft nicht gut. Wo ist das eigene Bauchgefühl vielleicht falsch liegend, wie Dinge optimiert werden können und so weiter und so fort. Und wo liegen wir richtig?
Kannst du da vielleicht ein Beispiel zu nennen, wo man besonders falsch lag und wo die Daten vielleicht was ganz anderes gesagt haben? Oder noch konkreter, wo man das Gefühl hatte, man war gut, aber die Daten haben was ganz anderes gesagt.
Ich hole vielleicht sogar noch ein bisschen aus, was wir gemacht haben. Wir haben erstmal so eine Status-Quo-Messung gemacht. Das heißt, wir haben geguckt, wo stehen wir eigentlich, bevor wir irgendwas optimieren. Haben also angefangen zu sammeln in einem Brainstorming-Meeting, was für Kontaktpunkte gibt's eigentlich? Angefangen von Standardkommunikation, die automatisch über das Bewerbermanagement verschickt wird, über wie werden die Leute eigentlich in Empfang genommen, wenn sie zu uns zu einem Vorstellungsgespräch kommen? Wie reagiert der Empfang dabei? Also ganz, ganz, wie sieht das Interviewzimmer aus? Und so weiter und so fort. Ganz, ganz viele Mikro-Touchpoints könnte man sie heute neudeutsch nennen. Und haben dann in der ersten Messung gesehen, womit sind die Leute unzufrieden, womit nicht. Zum Beispiel Kleinigkeiten, die uns gar nicht bewusst waren, wie die Leute am Empfang begrüßt worden sind. Weil woher sollen wir das wissen? Da sind wir ja nicht dabei. Der Empfang hat erstmal, Müller kenne ich nicht. Ja, aber ich habe da ein Vorstellungsgespräch. Wir rufen mal an. Gehen Sie schon mal hoch. Scheiß Experience. Nicht wirklich gut. Kleinigkeit geändert, die Leute wussten dann immer genau, der kommt zu einem Vorstellungsgespräch, also wurden sie direkt damit begrüßt, hallo Herr Müller, Sie haben doch heute das Vorstellungsgespräch, schön, dass Sie da sind, warten Sie, Sie werden gleich abgeholt, wollen Sie was trinken in der Zeit noch, komplett andere Wahrnehmung, wurde direkt honoriert. Und diese kleinen Dinge waren es, die immer wieder gut waren oder wie das Interviewzimmer aussah. Wir hatten Räume, die halt normalerweise auch für Meetings genutzt wurden, die sahen aber ehrlich gesagt nicht so ganz vorzeigbar immer aus. Oder zumindest nicht in dem Vergleich, was wir nach außen kommuniziert haben, wie unsere Website aussah und so weiter und so fort. Also haben wir auch immer überlegt, okay, was muss in diesem Zimmer eigentlich anders aussehen, dass du dich wirklich wohlfühlst? Und auch diese Dinge haben wir gemessen und da gab es ganz, ganz viele schöne Dinge. Und dann haben wir halt angefangen, Experimente zu machen, Dinge zu verändern und gesehen und dann zu sehen, was hat sich denn positiv ausgewirkt, was hat sich negativ ausgewirkt. Und eine kleine Sache, die sehr großen Einfluss hatte, wir haben nach unseren Vorstellungsgesprächen, also wenn das finale Gespräch sozusagen vorbei war, die Leute nochmal ohne Führungskraft und ohne HR nochmal mit dem Team auf einen Kaffeeschick geschickt. Das war unser Coffee-Date. Und das Feedback war überwältigend gut. Es gab sogar den O-Ton beim Onboarding, da haben wir nochmal analysiert, was die Leute gesagt haben, was sie gesagt haben. Das war für mich der ausschlaggebende Punkt.
Provokante Frage an dich, Tim. Wenn wir jetzt auch über Mittelständler oder KMUs reden, braucht man nicht wahnsinnig viel Zeit dafür?
Für was genau? Für das Coffee Date?
Nee, das alles so zu analysieren, wie du es gerade beschrieben hast. Es klingt sehr zeitaufwendig. Ist das realistisch ab einer gewissen Größe nach unten hin?
Ich versuche immer so eine Gegenrechnung zu machen, weil das Ziel soll ja sein, dass ich etwas besser mache. Also wenn ich jetzt einen Prozess habe und Leute nicht zufrieden sind, dann weiß man mittlerweile auch, Menschen, die nicht begeistert sind, performen schlechter. So. Und wenn ich schlecht performende Kandidaten habe, dauert es länger, eine Stelle zu besetzen. Wie viel Zeit investiere ich damit, Eskalation zu deeskalieren, weil Fachbereich unzufrieden ist, weil nicht genug Kandidaten da sind, weil die Stelle nicht besetzt ist, weil seine eigenen Ziele in Gefahr sind? Wenn ich mir das mal die Mühe mache, mir mal runterzurechnen, wie viel Zeit mich das kostet, dann ist es ein Fliegenschiss, wenn wir einmal ein bisschen Zeit investieren, um etwas zu optimieren.
Da bin ich bei dir. Und das erinnert mich an das Interview mit der Nicole Wendt-Herbst, die einfach mal sagte, man muss sich als Recruiting-Organisation auch mal Zeit nehmen, aus dem Tagesgeschäft rauszugehen und mal seinen Prozess wirklich von Ende bis Ende mal durchzugucken. Da ging es zwar um, welche Systeme nutze ich eigentlich wo und warum und wo kann ich was streichen und optimieren, aber es geht für das genauso. Also sich einfach mal zu überlegen oder auch ganz basal gesprochen als Tipp für morgen, bewirb dich einfach mal in deiner eigenen Firma und guck, was passiert. Das sind so Kleinigkeiten und da kommen sicherlich ganz, ganz viele Aha-Momente raus, die man einfach, für die man betriebsblind wird am Ende des Tages. Und gerade sich viele Gedanken dazu zu machen, wie kann ich Kandidatinnen zufrieden gehen lassen, egal was das Ergebnis ist, lohnt sich, glaube ich, für sowas wie Reputation über eine lange Zeit hinweg. Weil das Schlimmste, was dir passieren kann, ist, die gehen da raus, finden alles Kacke und reden nicht mit dir, sondern mit allen anderen. Und das ist, glaube ich, das lässt sich ganz gut auffangen, wenn man es ernst nimmt, blöd gesagt.
Und Tim, gerade bei auch so einem Laden wie Vodafone im B2C-Bereich, ne, wo jetzt Handys, Internetleitungen und so gekauft werden, dann kann ja so eine Bewerbungsgespräch-Experience kann sich dann ja auch wieder aufs generelle Geschäft auswirken. Ne? So nach dem Motto, auf einmal nehme ich irgendwie im TV eine Werbung von Vodafone wahr und denke mir, ach, die Flitzpiepen, die wussten nicht mal, dass ich da ein Vorstellungsgespräch hatte. Ne? Das ist ja im B2B dann vielleicht dann nicht ganz so signifikant. Aber damit habt ihr ja nicht nur eure Employer-Brand, das Wording gab es wahrscheinlich damals auch noch nicht so wirklich, habt ihr dann ja auch schon quasi mitgestärkt, oder?
Absolut, absolut. Und es hilft auch bei der Akzeptanz im Business, wenn man plötzlich ähnliche Kennzahlen hat. Mhm. Eine Time to Hire ist, checkt doch niemand. Selbst wir innerhalb der HR-Bubble haben 12.000 unterschiedliche Definitionen von der Kennzahl. Erwartet man, dass ein Fachbereich, der nicht HR da ist, weiß, was damit gemeint ist. Wenn die aber jeder von dem nach dem Net Promoter Score bemessen werden und wir denen plötzlich zeigen, wie sieht der Candidate Net Promoter Score aus, dann wissen die, was gemeint ist.
Ja, absolut. Das ist das Thema Sprache, ne? Auf Augenhöhe miteinander reden und nicht irgendwelche eigenen Definitionen, die vielleicht fachlich, sachlich richtig sind. Aber fragst du 10 Personaler zu Time to Hire, dann gibt dir jeder eine andere Zeitspanne an. Und am Ende des Tages hast du wieder nur diskutiert und hast den Time to Hire immer noch nicht definiert. Und was ich vorhin so gut fand, war mal einen Status definieren. Ne? Also einfach mal mit einem Status anfangen und nicht diese Optimierungskeule direkt rausholen. Ja, was will ich denn optimieren, wenn ich nicht irgendwie eine Datenbasis habe? Ne? Wo fange ich denn da an? Deswegen fand ich das auch schon so in so einem Nebensatz ein absoluter Basic, da mal den Status quo rauszuholen. Und da muss man sich auch mal ein bisschen Zeit nehmen. Das ist so eine Henne-Ei-Thematik, die da immer mitschwingt. Und sich da auch mal Mut vielleicht auch antrinken, muss nicht sein, will ich nicht so aufrufen, aber mal einen Tag rausgehen aus dem Business, ne, so wie die Nicole das gemacht hat. Das war auch ein super guter Basic. Weil es macht richtig Sinn, die Axt dann zu schärfen, um in dem Bild zu bleiben, ne? Und dann wirklich den Wald zu durchforsten. Das ist am Ende dann, ist es effektiver. Und das ist ja das, was wir sein wollen. Und dann, oh Wunder, ist die Akzeptanz des Fachbereichs auch da. Und auf einmal dreht sich das ganze Bild rum und die fragen bei dir um Rat und nicht mehr umgekehrt, ne?
Nochmal ein Beispiel auch. Auch wenn man Dinge messen kann, heißt ja nicht, dass alles automatisch funktioniert. Wir reden ja meistens immer über die Dinge, die funktioniert haben. Ich habe aber auch ein super schönes Beispiel, wo etwas kolossal gescheitert ist. Und wir trotzdem, ich würde es zu der Zeit wahrscheinlich genauso nochmal machen, weil es eine spannende Erfahrung war. Auch ungefähr in dieser Zeit muss es gewesen sein. Wir waren damals meines Wissens nach das erste Unternehmen, das in einem Bereich die Bewerbung mit einem Xing-Profil ermöglicht hat. Du brauchst, auch da 2010 müsste es ungefähr gewesen sein. Ich war verantwortlich für ein Trainee-Programm bei Vodafone und wir haben gesagt, komm, wir propagieren immer, wir sind einfach, also müssen wir diesen Bewerbungsprozess auch einfach machen. Und für die Älteren der ZuhörerInnen, es gab mal ein sehr performantes Business-Netzwerk, das Xing hieß. Und wir haben damals die Möglichkeit gegeben, du musst uns keinen Lebenslauf schicken, du musst uns keine Zeugnisse und sowas schicken, kein Anschreiben. Ein Link zu deinem Xing-Profil reicht. Und ganz ehrlich, wir haben uns auf die Schultern geklopft, wie sonst was, wie mutig wir sind, wie toll wir sind. Die Nutzungsrate liegt im niedrigen einstelligen Prozentbereich. Das heißt, es hat kaum jemand genutzt. Dementsprechend war das ehrlich gesagt total überraschend, nicht erfolgreich. Spannend war wiederum zu sehen, warum die Leute es nicht genutzt haben. Das Ergebnis, wir haben dann befragt natürlich auch die Leute im Nachgang. Und die große Mehrheit hat gesagt, sie hatten Angst, dass das als weniger wertig wahrgenommen wird als der Lebenslauf. heutzutage selbstverständlich, sowas zu machen, oder für viele immer noch nicht selbstverständlich, aber grundsätzlich einfach, vielleicht auch mit anderen Netzwerken. Das war damals sehr, sehr spannend zu sehen, dass wir da einfach ein bisschen zu schnell waren für den Mann. Dass wir, weil wir uns sehr stark als Bubble im Unternehmen damit beschäftigt haben und super fanden und dachten so, boah, die junge Zielgruppe findet sowas super. Nee, hat kaum jemand genutzt. Aber es war trotzdem ein mega spannendes Learning, aber wir hätten es nie, wenn wir keine Daten erhoben hätten, herausgefunden. Also wir hätten immer weitergemacht. Ja, das ist ja das ist das Spannende. Wir hätten 5%, die es genutzt haben, wahrscheinlich weiter gefördert und 95% nicht. Also da haben die Daten auch geholfen, auch aus einem Fehler zu lernen.
Schön. Können wir das, also den Blog als Basic abschließen? Frag gerne mal die anderen, was sie von dem, was du magst, denken. Ich glaube, tatsächlich wird das auch zu wenig gemacht. Also einfach mal zu schauen, irgendwas, was man selber richtig gut findet, gerade im Recruiting, auch einfach mal zu hinterfragen, wie kommt das eigentlich auf der Gegenseite an? Ich habe so ein ähnliches Erlebnis gehabt, als ich relativ viele Data Scientists eingestellt habe. Für die war es eine super große Barriere, fürs erste Interview irgendwo hinzukommen. Die haben gesagt, hey Leute, ich will einfach nur virtuellen Call mit euch haben, um zu verstehen, das, was ihr vorhabt, passt das zu dem, was ich will, ja oder nein? Und dann können wir darüber reden, ob ich vor Ort komme oder nicht. Und es war in dieser Berufsgruppe recht breit vertreten. Das heißt, wir haben aus den falschen Gründen, nämlich persönlicher Kontakt, das war plötzlich in Anführungszeichen nach Corona total wichtig, haben wir die falschen Dinge gemacht und dann einfach mal auf die Berufsgruppe gehört, die gesagt hat, super nett von euch, aber ich fliege nicht durch die Weltgeschichte für ein Interview, wenn ich noch nicht weiß, ob die Grundsatzthemen stimmen. Für ein Vorort, für die Finale komme ich gerne, aber jetzt lass uns da einfach mal virtuell sprechen. Und dann haben wir es schnell wieder umgestellt, weil man einfach aus den falschen Gründen das Richtige getan hat oder andersrum. Ja, und Tim, jetzt bist du unser Datenheld, in Anführungszeichen. Du hast, glaube ich, mit deine ersten Erkenntnis verstanden, warum Recruiting nicht nur Bauchgefühl ist. Ich fasse das mal so zusammen. Ich glaube, durch die Erfindung der Candidate Experience hast du viel mit Daten zu tun gehabt. Was kam dann? Was hat dich dann beschäftigt, warum die Grundlagen so wichtig sind?
Bei meinem letzten Arbeitgeber, Bearing Point, einer großen Unternehmensberatung, bin ich als Recruiting-Leiter für Zentraleuropa eingestiegen. Das heißt, wir hatten ein sehr großes Recruiting-Volumen, hatten auch ein sehr großes Recruiting-Budget, aber verhältnismäßig wenig Daten. Und die Daten, die wir hatten, waren teilweise in einer relativ schlechten Qualität. Heißt, viele Prozesse wurden irgendwie manuell nachgetrackt, da waren unglaublich viele Fehler drin, Daten waren unvollständig und so weiter und so fort. Und da war das erste Mal, dass ich dann dieses gesammelte Wissen der letzten 10 Jahre oder wie viel auch immer es vorher waren, genutzt habe, um ein richtiges Data Warehouse und ein richtiges Datenmanagement aufzubauen. Das heißt, am Ende des Tages, als ich dann irgendwann nach 4 Jahren oder so gegangen bin, hatten wir ein Tracking, konnten also tracken, über welchen Kanal kommen welche Bewerbungen rein, wie performen die über den gesamten Prozess, wie zufrieden sind die Leute mit den einzelnen Prozessschritten, wie ist die Diversitätsverteilung. Also wir konnten eigentlich unglaublich viel messen und das hat uns in so krass vielen Dingen geholfen, bessere Entscheidungen zu treffen und selbst auch mal das Management so ein bisschen zu challengen. Ich gebe da ein Beispiel. Wir haben die Zufriedenheit von Kandidatinnen und Kandidaten befragt, unter anderem auch gesondert von denen, die ein Vertragsangebot abgelehnt haben. Das ist ja immer der Worst Case. Wir als Unternehmen investieren ein Maximum an Zeit und Aufwand in einen Kandidaten oder Kandidatin, haben vielleicht schon anderen abgesagt, sind uns ganz sicher, diese Person wird's und dann sagt sie, ätschi-wätschi, ich gehe woanders hin. Blöde Situation und bei uns ist dieser Wert in unserer Wahrnehmung zu groß gewesen, weil wahrscheinlich jeder, der abspringt, erstmal blöd ist und haben überlegt, was können wir machen. Unsere Geschäftsführung war relativ sicher und relativ überzeugt darin, wir zahlen zu wenig. Ne, weil man hört ja immer auch von den anderen und wenn man mit denen spricht, naja, das Geld, immer wichtiges Thema. Dann haben wir die Zahlen analysiert und das Thema Gehalt lag nicht mal in den Top 3 der Gründe, warum man sich dann gegen uns entschieden hat. Bedeutet, wir hätten mit einem großen Millionenbetrag auf dieses Thema geworfen, ohne das Problem wirklich an der Wurzel anzupacken. Und by the way, das am häufigsten genannte Thema war Zeit. Wir waren also zu langsam. Und als wir das dann wussten, haben wir Prozesse angepasst, haben wir Dinge angepasst für einen Bruchteil des Geldes, was wir investiert hätten, und haben bessere Ergebnisse erzielt.
Das würde ich sofort unterschreiben, dass eigentlich höchstwahrscheinlich die Zeit ist, weil ich kenne ähnliche Diskussionen. Wie gesagt, Data Scientisten viel eingestellt. Da war auch dann häufig die Annahme, wir zahlen einfach zu schlecht und deswegen gehen die woanders hin. Und als wir uns dann aber wirklich genauer mal angeguckt haben, was passiert eigentlich alles von die Stelle ist ausgeschrieben, bis wir geben den Vertrag raus, war einfach super schnell, super deutlich, für diese Berufsgruppe sind wir viel zu langsam. Die sind genauso interessiert in dem Startup-Umfeld, weil es einfach super spannend ist für die. Und die sind innerhalb von einer Woche fertig, weil die brauchen nicht so viel. Und das finde ich super spannend, das einfach mal zu erfassen, weil die natürliche Reaktion aus dem Fachbereich ist bei so einem Profilen, ja, wir sind nicht konkurrenzfähig, weil wir sind einfach, wir geben zu wenig Geld aus für die. Jetzt mal eine philosophische Frage wahrscheinlich, aber was würdest du allen HörerInnen empfehlen? Welche Daten sollten Sie eigentlich immer erfassen? Also ich stelle mir gerade so einen Recruiter hands-on vor, einen Mittelständler, der eigentlich wirklich leider Gottes nicht viel hat. Ja, also was Systeme angeht, was die Möglichkeit geht, gut die Sachen zu erfassen. Wie würdest du dieser Person empfehlen, sammle das und das in deinem Prozess und du wirst gute Informationen liefern können für deinen eigenen Chef, für deine eigene Geschäftsführung, um gewisse Themen voranzutreiben. Das ist jetzt eine sehr breit gefasste Frage, aber ich bin einfach gespannt, wie du die Welt siehst.
Wie sehe ich die Welt? Ich sehe die Welt erstmal so, dass auch der arme kleine Mittelständler eigentlich nur Daten in der Regel hat, weil 99% der Unternehmen auch da schon digital unterwegs sind. Da, wo es digitale Bewerbungsprozesse gibt, gibt es zwangsläufig auch Daten. So, wenn ich das jetzt mal aber ausklammere, um mich in dein Szenario reinzubegeben, lieber Arthur, dann würde ich sagen, die einfachste Lösung ist, eine flächendeckende Zufriedenheitsbefragung bei Kandidaten einzuführen. Warum? Weil man mit jedem Kandidaten mindestens irgendwo E-Mail-Kontakt hat. Zumindest wenn man zu diesen 99% gehört, die irgendwo digital unterwegs sind. Und dann muss ich einfach nur noch einen Link für eine Survey reinpacken. Also wir reden jetzt nicht über Rocket Science, wir reden über einen Link zu einer Survey, die man heutzutage mit einer kostenlosen Tool, ich wiederhole nochmal, mit einem kostenlosen Tool erstellen kann. Und wenn man dann auch noch die Muße hatte, sich mein Buch Recruiting Analytics zu kaufen, dann ist da sogar die Vorlage für einen Fragebogen. Das heißt, für irgendwie 40 € kriegt man auch noch das komplette Know-how, wie man die Dinger umsetzt, wie man es aufsetzt, wie man es interpretiert. Und wer an diesen 40 € scheitert am Ende des Tages, der hat vielleicht andere Probleme als Datenerfassung.
Bin ich bei dir. Es sind tatsächlich so eine Kleinigkeiten, die einen manchmal auch im Kopf abhalten. Also wir haben das Thema Mindset. Ich bin nicht so der Freund vom Wort Mindset, weil da irgendwie alles und nichts hinterstecken kann. Ich glaube, so dieses Thema Haltung, etwas lösen zu wollen und nach Wegen zu suchen, führt immer dazu, dass man Energie in die richtige Richtung steckt. Und dieses Thema Zeit, Geld, Budget, das ist alles richtig. Aber es gibt Kleinigkeiten, die man machen kann. Man muss sie ja auch nicht an einem Tag gelöst haben. Ich meine, dein Buch liest man auch nicht an einem Tag. Vielleicht. Aber man lernt sicherlich eine ganze Menge, was man anders tun kann. Tim, was ist deine Lieblings-KPI im Recruiting? Hast du sowas?
Ehrliche Antwort wahrscheinlich nicht, weil sie immer sehr situativ ist. Wenn ich mit irgendwas sehr, sehr gerne arbeite, dann ist es tatsächlich, weil es meistens noch nicht vorliegt, der Candidate Net Promoter Score, also die Zufriedenheit von KandidatInnen und Kandidaten, weil es gerade, wenn du das erste Mal erfasst, dir extrem viel Mehrwert gibt.
Ja, finde ich auch gut. Ich glaube, Lukas Brandstätter hat vor kurzem mal die Offer Acceptance Rate als Lieblings-KPI rausgehauen. Hab dafür, glaube ich, auch eine schallende Ohrfeige online bekommen von einigen Leuten, die ich jetzt hier namentlich nicht erwähnen möchte. Alles sehr wertschätzend, aber ich glaube, der entscheidende Knackpunkt ist hier das Situative, ne? Also wenn du wirklich schon eine sehr, sehr gut aufgestellte Recruiting-Organisation in einem großen Laden hast, dann ist vielleicht die Offer Acceptance Rate die noch entscheidende Komponente, die man optimieren kann. Aber wenn man das Ding jetzt irgendwie from scratch aufbaut, dann bin ich voll beim Tim, dann machen die Net Promoter Scores, die machen, ich meine, warum machen Marketing und Vertrieb seit Jahrzehnten arbeiten nur beim NPS? Weil sie richtig gute Daten daraus ziehen können und damit ihr Business tragfähiger bauen. So, deswegen können wir das natürlich auch in dem kleinen Handwerkerbetrieb, den wir immer ganz gerne vor den Karren spannen, können wir das da auch machen. Ne? Das ist relativ easy, ja.
Und grundsätzlich bin ich auch ein Freund davon, nicht Daten um der Datenwurm zu erfassen, sondern Daten sollten ein Ziel haben.
Ja.
Sonst kommt man irgendwann nämlich, wenn man jemanden findet, der vielleicht ein bisschen kritischer ist, auch in ein Problem mit dem DSGVO. Weil ne, der Zweck der Daten muss eigentlich gegeben sein. Was willst du mit diesen
ja.
Daten? Und nur die Daten zu haben, damit man sagen kann, man hat die Daten und wir haben jetzt eine Time to Hire oder so, das ist halt Bullshit. Am Ende des Tages gibt es zwei Möglichkeiten, was ich mit Daten machen kann. Ich kann entweder optimieren oder steuern. Steuern heißt, ich möchte auf ein Ziel hin, wo ich vielleicht sage, das ist ein Leitbild, das ist etwas, was ich in Zukunft haben möchte. Optimieren heißt, ich sehe, irgendwo ist ein Problem und versuche mit den Kennzahlen zu erarbeiten, wie ich dieses Problem lösen kann. Wenn beides nicht da ist und ich bei beidem nicht weiß, dann auch dann habt ihr ein anderes Problem. Dann sind nicht Daten euer Problem, sondern sind andere Dinge euer Probleme.
Ja, das gefällt mir tatsächlich jetzt richtig sehr, weil du hast recht, es werden sehr oft irgendwelche KPIs oder Daten erhoben ohne echten Grund. Hauptsache man hat sie, das ist tatsächlich sehr weit verbreitet in HR. Also diese Daten der Daten willen. Mir fehlt häufig die Frage, was will ich eigentlich erreichen und will ich, wie du sagst, will ich etwas steuern oder will ich etwas messen? Also will ich dann irgendwas verändern, weil irgendwas nicht läuft? Und häufig ist es erstmal haben, dann brauchen. Und das ist irgendwie der falsche Ansatz. Finde ich richtig gut. Tim, zum Abschluss, weil ich glaube, wir könnten noch den ganzen Tag weiterreden über deine und unsere Passion. Eine offene Frage an alle Hörerinnen aus deiner Perspektive. An welchem Basic, an welcher Grundlage kann man immer arbeiten im Recruiting und es lohnt sich?
Datenverständnis. Also allein schon Unterschiede. Was ist eine Korrelation? Was ist eine Kausalität? Wie werden manchmal Daten bewusst auch missinterpretiert? Wo wird mit Daten so gearbeitet, dass sie falsch zu verstehen sind? Was ist der Mehrwert von Statistiken, die ich mir durchlese? Das ist so unglaublich wichtig in der heutigen Zeit und trotzdem wird es extrem vernachlässigt und klingt auf den ersten Blick halt auch nicht sexy.
Ja, gar nicht. Wo fängt man an, sich das anzueignen, Tim?
In meinem Podcast?
Den verlinken wir hier.
Oben über einen Film.
Und das hinterlegen wir auch. Vielleicht. Mal gucken. Tim, es hat mir große Freude bereitet, erstmal zu erfahren, warum, philosophisch gesprochen, du der wurdest, der du heute bist. War sehr, sehr interessant, dabei zuzuhören. Ich glaube, du hast heute ein paar interessante Insights geliefert, nämlich lerne auch mal was, was du noch gar nicht weißt, weil es gibt dir neue Horizonte. Lerne vor allem, oder wenn du was verändern willst, schau irgendwo hin, wo du weißt, da läuft das schon besser und kopiere so viel es geht, weil plötzlich ist der Weg kürzer. Und wenn du Lust hast, Daten einzuführen, überlege, warum du sie brauchst, also was der Grund dafür ist und befasst dich einfach grundsätzlich mit dem Thema Daten, was hast du gesagt, nicht Qualität, sondern Verständnis, Datenverständnis, das lohnt sich immer. Ja. Sehr gut. Danke für deine Zeit. Ich hatte super viel Spaß. An alle Hörerinnen da draußen, danke fürs Zuhören. Stefan, Tim, ich wünsche euch einen wundervollen Tag.
Das gleiche für euch.
Viel Zeit.
Dankeschön. Tschüss zusammen.